Ja, nächste Woche ist schon Ostern. Wo ist die Zeit wieder geblieben? Und habt ihr auch schon Weihnachtsbaum? Das kommt dann danach, ne? Siehst du? Ja, man muss immer vorplanen, rechtzeitig sein, ja? Das ZDF hat in seinem Morgenmagazin diese Woche eine Umfrage veröffentlicht, was die Leute über Ostern wissen. Und beide Moderatoren waren sich eins, sie wissen nicht sehr viel über Ostern. Nun, wenn man also im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Moderator ist, dann sollte man schon ein bisschen Grundahnung haben. Aber die waren ganz bescheiden und haben gesagt, ja, sie wissen nicht. Und dann nach der Umfrage haben sie gesagt, na ja, jetzt wissen sie es, aber ob sie es bis nächstes Jahr noch wieder wissen, ist auch die Frage. Und bei dieser Umfrage kam also raus verschiedene Dinge, die die Reporter da die Leute auf der Straße gefragt haben. Die meisten Antworten war, ja, was für Fest ist Ostern? Die Leute haben gesagt, ja, habe ich keine Ahnung. Einer hat sogar gesagt, ja, da ist Jesus geboren. Ja, und wenn es dann noch ins Detail ging, was bedeutete Palmsonntag oder was bedeutet die Karwoche? Da war einer von 100, der noch eine Antwort wusste. Ja, mit den Osterbräuchen, da kennt man sich aus, dass zu Ostern der Osterhase kommt und dass es Ostereier gibt. Und einige wussten sogar, ah, ich glaube, das ist das Ende der Fastenzeit. Oh, immerhin, ja. Also was Osterhase und Ostereier angeht, muss man sagen, die Industrie freut sich auf Ostern, denn es werden in Deutschland mehr Osterhasen verkauft als Weihnachtsmänner. Das ist ja schon mal was, ja, so. Also da kennen wir uns aus. Und dieses Jahr hat im letzten Jahr, so, im letzten Jahr hat das Osterhasen-Postamt, ja, das gibt's. Osterhasen Postamt 37.000 Briefe aus aller Welt gekriegt. Und wenn du da hinschreiben willst, die Adresse heißt am Waldrand 12, 27 404 Ostereichstätt. Bitte, schreibt an den Osterhasen. Ja. Das finde ich eine gute Idee. Wunderbar. Lieber Osterhase, wir wollen dir mal erzählen, um was es wirklich geht. Naja, das sagst du so. Es gibt ja auch Himmelpforten und auch da sitzt der Weihnachtsmann. Na, Fakt ist auf jeden Fall, laut Kirchenkalender beginnt heute mit dem Palmsonntag die Karwoche. Ja, jetzt will ich euch nicht fragen, was denn die Karwoche bedeutet. Nicht, dass wir ein ähnliches Ergebnis rauskriegen wie auf der Straße. Kar ist das altdeutsche Wort von Kara, Klage, Kummer, Trauer. Also die Klagewoche, die Kummerwoche, die Trauerwoche. Früher hat man auch Char, Char-Woche gesagt. Und das bedeutet eher Stille. Woche. Und wenn wir nach Schweden gehen, da heißt die Karwoche bis heute noch Stille Woche. So. Da sind wir mittendrin, da fangen wir heute an. Mit der stillen Woche, mit der Karwoche. Matthäus 21, Vers 5 steht der entscheidende Satz, der quasi als Überschrift über die Karwoche zu setzen ist. Sagt der Tochter Zion. Jetzt kommt's ja. Was soll man sagen? Was die nicht wissen, ne? Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einem Esel reitend. Wisst ihr, wenn die Bibel etwas ganz besonders betonen will, dann sagt sie es ganz besonders oft. Und wenn in den vier Evangelien alle von einem Ereignis berichten, dann ist das auch wichtig. Und so lesen wir von Jesu Einzug in Jerusalem tatsächlich in allen vier Evangelien. Ich nehme aber heute mal den Johannes, weil wir den ja den Osterhasen schicken wollen. Ne? So. Und ich lese euch aus dem 12. Kapitel erst den Vers 1 und dann die Verse ab 9. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Jetzt ab Vers 9. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten erweckt hatte. Aber die hohen Priester beschlossen, auch Lazarus zu töten, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einen Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Bier, darf ich dich ein bisschen Wasser bitten heute mal? Wie gesagt, alle vier Evangelien berichten von dem Einzug Jesus in Jerusalem. Alle vier. Und hier dieses Johannesevangelium, da ist es mir fast so, als wenn das schon eine Vorschau wäre. Eine Vorschau, was ist, wenn Jesus wiederkommt. Als er damals in Jerusalem einzog, haben sie Gott gelobt. Warum? Weil in Jesu die Macht Gottes sichtbar geworden ist. Und wir haben es ja ganz klar gelesen, sie haben eigentlich die Tat gelobt, gar nicht den Sohn Gottes, sondern die Tat, dass er Lazarus von den Toten auferwecken will. Wenn wir in die Zukunft denken, wird ein Tag kommen, da wird alle Welt Gott loben für seine Tat. Und alle werden auf die Knie sinken und sagen: Du bist Gott. Die einen werden es von ganzem Herzen sagen: Du bist Gott. Und die anderen, denen werden die Knie schwach werden und sie werden niedersinken und sie werden sagen: Und du bist doch Gott. Also eine Vorschau auf dem, danke dir, auf dem, was kommen wird. Die Feinde haben damals, als sie eingezogen sind, gesagt: Sieht, alle Welt läuft ihm nach. Und auch das werden wir erleben, dass alle Welt Jesus sehen wird. Wir hoffen ja, dass alle Welt von seinem Heil erfasst wird. Aber weil wir einen freien Willen haben, wird das leider nicht geschehen, obwohl es Gottes Wille ist. Blicken wir mal zurück. Machen wir mal die Augen zu und stellen uns mitten hinein in diese Menge. Kannst du dir vorstellen, wie das war? Hier, alle so? Alle haben sich aufgemacht. Ja, da war viel Volks in der Stadt. Es war ja Passafest. Und zum Passa kamen sie aus dem ganzen Land und sogar aus dem Ausland, um dieses Fest zu feiern. Und dann hat sich's rumgesprochen. Oh, da ist was Tolles passiert. Ein Toter ist auferweckt. Ja, jetzt wollen wir den sehen. Alle haben sich aufgemacht. In der Zeit zwischen Bethanien und dem Einzug in Jerusalem am Palmsonntag hat sich Jesus ja zurückgezogen. Hat sich ja versteckt. War ja gar nicht sichtbar. Ja, ja, wo ist er? Alle haben ihn gesucht. Wo? Und dann kam er. Und die Leute waren da, weil sie gucken wollten. Kennt ihr das auch? Gucken. Ja? Ich weiß noch, bei uns hat's in der Nähe gebrannt, als ich so ein Kind war. Immer mal gucken, wie's brennt. Ja, verrückt. Ja? Ja, aber gucken. Das liegt so in uns drinnen. Da schwingt was mit, da können wir was erleben. Boah. Vielleicht für unser ganzes Leben. Ja, komm, wir gehen mal gucken. Vielleicht sehen wir noch so ein Wunder oder so ein Zauberkunststück oder was auch immer. Ich versetze mich da rein. Irgendwo steht vielleicht auch Lazarus. Er sagt, mein Retter, will ich doch zugucken, wie er triumphal nach Jerusalem reinkommt, ja? Das liegt so in uns drinnen, ja? Und andere, oh, guck, da steht der Lazarus, den hat er von den Toten auferweckt, oh, meine Frau ist auch krank und meine Tochter und. Und vielleicht standen sie alle da, der Hauptmann, dessen Tochter er geheilt hat und der andere, dessen Sohn er geheilt hat und die vielen Blinden und die Aussätzigen, die da waren und die ihn nochmal sehen wollten. Da gab's vielleicht auch einige, die haben ihn wiedererkannt. Ach, der war doch damals auch auf der Hochzeit da, wo er Wasser in Wein verwandelt hat. Oh, boah, das ist ja der, der echt Stimmung machen kann. Ja? Ich kann mir das vorstellen, dass das so war. Mensch, wenn der kommt, dann ist Leben in der Bude. Bin ich zu frei? Nee, Tote werden lebendig, Wasser werden zu Wein. Die Dinge sind nicht mehr so, wie sie waren. Und plötzlich ist eine Stimmung im Volk. Etwas, das so wichtig ist. Hoffnung macht sich breit. Ohne Hoffnung gar nichts. Selbst Tiere brauchen Hoffnung. Ich habe mal eine Geschichte gehört, von einem Experiment mit zwei Ratten. Die hat man in ein hohes Gefäß rein und schwimmen lassen. Und dann haben sie versucht, da die Wände hochzukrabbeln. Und nach 3 Minuten haben sie gemerkt, das klappt nicht. Und dann sind sie nach 3 Minuten abgesoffen. Trauriges Experiment. Hat man wieder 2 Ratten genommen, in denselben Gefäß rein. Und nach 2,5 Minuten hat man da so eine kleine Leiter reingesteckt. Und dann sind die Ratten da die Leiter hochgekrabbelt und haben sich gefreut, dass sie gelebt haben. Da hat man den Ratten ein paar Tage Ruhe gegeben und sie wieder rein und dann die Leiter nicht mehr reingestellt. Aber jetzt hatten die Ratten Hoffnung. Da kommt ja noch was. Wo ist denn die Leiter? Die muss doch irgendwann mal kommen. Und dann haben sie statt 3 Minuten 3 Tage überlebt. Hoffnung kann so ein gewaltiger Unterschied sein, wenn du wieder wagst zu hoffen. Und Jesus Christus gibt uns Hoffnung, oder? Welch ein Unterschied für uns zwischen denen, die keine Hoffnung haben in der Welt. Und da versammelt sich diese große Menschenmenge und hofft. Der König kommt. Wir wollten ihn ja schon mal zum König machen, nach der Speisung der 5000. Jesus sagt, ihr wollt mich zum König machen, weil ihr zum Essen gekriegt habt. Das ist euer Grund. Ja? Und jetzt auch. Sie kamen, weil sie gehört haben, da ist ein Wunder passiert. Und alle haben gewartet auf das nächste Wunder. Das Passafest, es war ja das Fest der Befreiung aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und jetzt dürfen wir nochmal Befreiung erleben von unseren Gebundenheiten, von unseren Krankheiten, von unseren Süchten, von was auch immer, kommt er und will uns befreien. Ich kann mir vorstellen, wie das so wie in einem Bienenstock war. Summ, summ. Jeder hat irgendwas erzählt. Jeder hat eine Geschichte dazu beigetragen. Und ja, damals war ich auch und hört und... Das ging zu. Bevor Jesus da dann nach Jerusalem hineinkommt, sagt er etwas zu seinen Jüngern. Du, geht noch mal ins nächste Dorf. Da müssen Bauer sein und der hat eine Eselin und die hat ein kleines Füllen, so ein Eselbaby. Und das holt mal. Und wenn er fragt, warum, dann sagt er einfach, der Herr braucht. Also, ich weiß nicht, ob ich da nicht mit Jesus diskutiert hätte. Da kannst du das nicht losschicken, einen Esel klauen. Also, das geht ja nur gar nicht. Ja. Und was soll denn das? Der Herr braucht. Ich meine, kann jeder sagen, ich brauch's. Ja. Aber wisst ihr, was bemerkenswert war? Die haben überhaupt nicht diskutiert. Die haben nicht gesagt, Jesus, wir können ja auch gucken, ob wir ein Pferd für dich finden. Nee, die sind einfach losgegangen und haben gehorcht. So. Und dann setzt er sich auf dieses Pferd, nee, auf den Esel und reitet ein. Und ich stell mir vor, die, die ganz vorne waren, so an der Stadtmauer. Er kommt! Und dann kommt er um die letzte Kurve und sie sehen ihn. Oh. Vielleicht haben die gedacht, ja, da kommt er auf dem Streitwagen daher, wie so ein Kaiser. Oder er kommt wenigstens auf dem stolzen Schlachtross mit glitzernder Rüstung. Nee, da kommt er auf dem Esel. Hallo. Auf dem Esel. Und ich stell mir vor, wie die ersten Palmwedel runtergehen. Ein Esel. Währenddessen rufen alle anderen, die ihn vielleicht noch nicht sehen oder die noch ein bisschen mehr Verständnis und Glauben für ihn haben, Hosianna. Wisst ihr, was Hosianna bedeutet? Hosianna hat man den Königen und Kaisern zugerufen und es bedeutet, Herr, hilf doch. Das hat man von Jesus erwartet. Herr, hilf doch. Komm jetzt hinein in unsere Not, da wo es dunkel ist. Hilf! Da kommt der Esel. Ja, wie soll denn so einer bitteschön helfen? Auf dem Esel. Jesus ging es nie darum, auf dieser Erde zu regieren. Und als die Menschen das mitgekriegt haben, passierte etwas. Hilfe will man, aber dass er König sein darf und regieren darf, da fängt's an, dass sich die Meinungen unterscheiden, oder? Der ist ja ganz anders, als wir ihn uns vorgestellt haben. Der ist ja nichts Stolzes, der kommt nicht im Streitwagen, kommt nicht auf dem Pferd. Der ist ja richtig demütig, ein junger Esel sogar, gar nichts Wertvolles. Aber Jesus gibt damit ein Zeichen. Er sagt, ich stelle mich auf die Seite der Schwachen, der Armen, der Unterdrückten. Und ich stelle mich nicht auf die Seite des Da wollten sie ihn ja gerne haben, auf ihrer Seite, die hohen Würdenträger, dass er das tut, was sie wollen. Hat Jesus nie getan. Interessant ist, dass Jesus nie mit keiner Silbe dem Volk widerspricht, wenn sie ihn als König betitelt haben. Denn er ist ja König. Er hat denen nie widersprochen. Aber gleichzeitig macht er uns klar, ja, ich bin ein König, aber ein anderer König, als ihr euch vorstellt. Ich bin nicht der König, der euch überschüttet mit euren Wünschen. Der Staatsmann Julius Gaius Caesar, 50 vor Christus, römischer erster Kaiser, der hat gesagt, wenn du die Menschen glücklich machen willst, dann überschütte sie nicht mit Reichtum, sondern nimm ihnen etwas von ihren Wünschen weg. Ach, was wünschen wir uns nicht alles, ne? Für uns, oh nein, wir sind mittlerweile demütig, wir gehen ja schon so lange in Gottesdienst. Wir wünschen uns das für die anderen. Aber wenn dann ein bisschen für mich abfällt, ist ja auch gut. Aber da ist so ein Wunsch auch, wenn, könnte nicht, und wir haben die Wünsche auch an Jesus, könnte er nicht ein bisschen mehr heilen, ein bisschen mehr Leute reinholen, nur schon ein bisschen mehr. Und dann kommt er mit dem Esel. Wir haben die letzten 3 Wochen ein Predigtthema gehabt, das in der Endeffekt gesagt hat, wie ist denn das mit unseren zerstörten Hoffnungen, mit Ärgernissen. Und ich glaube, manche der Leute, die da am Straßenrand von Jerusalem standen, haben sich über ihn geärgert. Wir haben gedacht, er sei der neue König. Und nun kommt er auf dem Esel. Was heißt in dem Johannes, haben wir gelesen, selbst seine Jünger haben das nicht verstanden. Erst nach seinem Tod, als sie nochmal über alles nachgedacht haben, das Revue passieren haben lassen, fiel ihnen ein, das war ja schon vorausgesagt. Jesus hat hier eine Prophezeiung erfüllt. Das war alles in Gottes Plan. Was zeigt uns denn jetzt so ein Esel auf? Interessanterweise erinnern wir uns an den Esel in der Krippe, als er geboren wurde, mehr als an den Esel, als er für uns ans Kreuz ging. Aber dieser Esel zeigt ganz klar auf, es geht niemals ums Regieren, es geht ums Gehorchen. Die 2 Jünger, von denen ich erzählt habe, als sie losgingen, waren sie nur gehorsam, keine Diskussion, nur Meister hat gesagt, wir gehen hin. Die werden sich ihr Teil gedacht haben, aber sie haben's im Gehorsam ausgeführt. Wenn wir uns zu Jesus halten wegen der Wunder oder weil wir vielleicht dann angesehener in der Gesellschaft werden, weil wir ja gute Menschen sind, dann laufen wir am Ziel vorbei. Es geht nicht darum, gute Menschen zu sein. Es geht auch nicht darum, dass vielleicht sogar durch dich Leute Wunder erleben. Das ist super, das ist wünschenswert, das ist erfreulich und Jesus hat gesagt, wir sollen mehr davon tun, was er getan hat. Aber im Endeffekt geht's nicht darum. Im Endeffekt geht's darum, gehorsam zu sein. Wenn nicht, passiert genau das, was dort in Jerusalem passiert ist. Heute jubel ich ihm zu. Hosanna, Herr, hilf doch. Und 5 Tage später rufe ich, kreuzigt ihn. Weil er halt meine Wünsche und meine Hoffnungen mal wieder nicht erfüllt hat. Soll er sehen, was er davon hat. Ja, ich übertreibe, ich überspitze, aber genau darum dreht sich's doch. Jesus gehorchte seinen himmlischen Vater und seine Jünger gehorchten, als sie dem Esel holten. Keine Diskussion, nur gehorchen. Ich glaube auch nicht, dass Jesus im Himmel mit dem Vater diskutiert hat, tut es jetzt wirklich Not, dass ich auf die Erde komme? Nee. Da war auch gehorsam gesagt, so wie in Gethsemane, dein Wille geschehe. Fällt mir nicht leicht, aber dein Wille geschehe. Fällt mir nicht leicht. Fällt mir nicht leicht, irgendwo zu jemand hinzugehen und sagen, du, ich habe einen Fehler gemacht. Möchte mich bei dir entschuldigen, kannst du mir verzeihen? Oder ich habe das oder ich habe das gemacht. Vielleicht aus dem alten Leben, ich habe irgendwas geklaut und jetzt kommst du wieder hin und bringst es in Ordnung. Oder musst mal zum Finanzamt gehen und sagen, ich habe da vor 25 Jahren bei einer Steuererklärung betrogen. Ja, fällt uns nicht leicht, wäre aber gehorsam. 2 Gesichter, Hosanna und kreuzigt ihn. Ja. Mensch, wenn ich überlege, Jesus hat uns ganz schön oft enttäuscht. Je nachdem, aus welchem Gesichtspunkt wir das sehen. Ja, da war die Ehebrecherin. Ich habe echt gedacht, jetzt bringt der mal so theologisch die Pharisäer echt auf Vordermann. Hat er nicht getan. Oder von der anderen Sicht. Ich habe gedacht, jetzt stellt er sich mal zum Gesetz Mose und jetzt wird das Weib da gesteinigt. Ja, je nachdem von welcher Sicht. Alle waren enttäuscht. Was macht Jesus? Er kniet sich hin, bisschen Spucke, schreibt da in Sand und das war's. Und dann sagt er, ja, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe nur halt den ersten Stein. Nichts großartig Theologisches, nichts Großartiges gesetzmäßig. Jesus malt mit dem Finger ins Sand. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Jesus immer anders ist, als wir denken? Und wir glauben immer noch, wir können ihn in unsere Form pressen. Aber ich war doch so gut im letzten Monat. Ich habe so viel Gutes getan, Jesus. Ich habe mich nie mit meiner Frau gestritten. Und ich habe auch mehr als einen Zehnten gegeben. Und du hättest mal sehen sollen, wie ich die Gemeinde geputzt habe. Könntest du jetzt nicht auch? Ah, Jesus polarisiert. Man hat ein gespaltenes Herz, man hat ein gemischtes Gefühl. Ich sag euch eins. Vergiss das Ganze. Fang an, nur zu gehorchen. Der beste Weg. Hier in Norddeutschland gab's einen Pfarrer, der wurde zu einer Silberhochzeit eingeladen. Und dann kam er in den Saal, 30 anwesende Leute, und irgendwie kommt er da rein und merkt, das ist so eine ganz komische Stimmung. Naja, hat sich da nichts bei gedacht, dass die Atmosphäre bei einer Silberhochzeit so merkwürdig ist. Und dann hat er halt angefangen, vorm Kaffee trinken gab's die Andacht. Man hat sogar vor der Andacht noch das Lied gesungen, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, ja. Und dann hat er die Andacht gehalten, überbefiehl den Herrn deiner Wege. Das hat sich das Silberbrautpaar ausgesucht, dass er darüber spricht. Und nach der Andacht hat man dann noch gesungen, bisher hierher hat uns Gott gebracht. Ja, dann hat der Pfarrer noch Kaffee getrunken und hat Tschüss gesagt und ist wieder gegangen. Am nächsten Tag macht er einen Hausbesuch und der, den er da besucht hat, sagt, sag mal, Pfarrer, weißt du eigentlich, was gestern los war? Er sagt, ich war auf einer Silberhochzeit. Ja, sagt er, aber bevor du kamst, war die Polizei da, weil sie sich so gestritten haben, dass sie mit dem Messer aufeinander losgegangen sind. Nee, Leute da. Und als du weg warst, mussten sie sogar mit zwei Polizeiwagen kommen, weil es schlimmer war als vorher. Und dann haben sie den Silberbräutigam abgeführt, weil er angeklagt wurde wegen Kindesbelästigung. Zwei Gesichter. Befiehl dem Herrn deine Wege, lobe den Herrn und gleichzeitig das Messer rein. Entdecken wir aber nicht auch, dass das manchmal in uns steckt? Was sagt uns denn der Paulus? Oh, ich würde so gerne so viel Gutes tun. Aber so sehr ich mich anstrenge, da ist nichts Gutes in mir. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass genau das wir von Jesus erwarten. Hilf mir doch, gut zu sein. Du hast recht. Und das ist die Krux. Das ist die Krux, dass wir Hilfe wollen. Und das ist nicht verkehrt, weil wir ja merken, in uns ist nichts Gutes. Aber jetzt gehe ich ein Stück weiter. Wenn wir diesen Widerspruch ausklammern und statt Hilfe plötzlich seine Befehle ernst nehmen würden, gehorchen würden, dann hätten wir wirklich Hilfe. Wenn er sagt, tu das, und wir tun. Wenn er sagt, hol den Esel, und wir holen den Esel. Wenn er sagt, tu das nicht, und wir tun's nicht. Manchmal frage ich mich, wollen wir wirklich Hilfe? Wollen wir sie wirklich? Ich erinnere mich an meine 6. Klasse. Ich bin in der 5. Klasse von einem Lehrer unterrichtet worden, der 3 Klassenzüge gleichzeitig hatte. Die 5., die 6., die 7. In der 4. Klasse war schon nicht leicht. Da war Lehrernotmangel und wir waren in einer Klasse mit 52 Leuten. Hast du auch nicht viel gelernt. Und dann kam die 5. Klasse und der Lehrer, der 3 Klassenzüge gleichzeitig hatte. Damals war es in Bayern so, 5. Klasse fing's mit Englisch an. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Englisch ich gelernt habe? Nicht sehr viel. Und dann sind meine Eltern umgezogen, ich kam in eine neue Schule und der neue Lehrer in der 6. Klasse hat gesagt, dem Gerhard, dem bringen wir Englisch bei. Was ja lobenswert ist. Aber die Art und Weise, wie er mir Englisch beibringen wollte, war eine ganz andere. Er wollte Englisch nachträglich in mich reinprügeln. Und jedes Mal, wenn ich nicht so war wie er, dann hat er mich so gepackt, und so lange mich geschüttelt, bis ich gesagt habe, ja, ich lerne wieder mehr. Am Ende vom Schuljahr konnte ich meine Hand nicht auf den Kopf, habe ich nur, wenn ich die Hand so aufgelegt habe, Kopfschmerzen. Heute wird er nach dem 2. Mal entlassen worden. Damals war es gang und gäbe. Ja, und dann, 20 Jahre später, sagt der Heilige Geist zu mir, du hast dich beim Kein noch nicht entschuldigt. Der hieß Kein, Lehrer Kein. Sie haben Kein noch nicht. Wieso soll ich mich entschuldigen? Bei dem. Wisst ihr, und genau das ist der Punkt. Dann fangen wir an. Warum willst du denn einen Esel haben? Ein Streitwagen, ja, ein Pferd, ja, aber doch kein Esel. Warum soll ich mich denn entschuldigen? Der war doch der Böse. Gott hat keine Ruhe gelassen. Keine Ruhe. Immer wieder, wenn ich ihn gesucht habe, sagte du, da gibt's noch die Situation mit dem Kein. Herr, hilf doch!
Möchte er.
Aber er möchte es erst, dass wir gehorchen.
Wie oft hast du deinen Kindern gesagt, das geht nicht? Noch nicht. Später.
Ein Dreijähriges, das mit dem Küchenmesser durch die Wohnung läuft, nimmst du das Messer weg. Das geht nicht. Erst gehorchen. Und dann auch Hilfe.
Gott ist ja so gnädig. Viel gnädiger als wir Eltern sind, dass er uns oft erst hilft.
Aber warum? Weil er uns hinführen möchte in den Gehorsam.
Als ich dann viele Jahre später bereit war und nachgeguckt habe, wo wohnt denn der Kain, und eine Telefonnummer hatte und da angerufen habe, dann habe ich seine Frau dran gehabt und die hat gesagt, der ist vor einem halben Jahr gestorben. Ich weiß nicht, wie Gott das beurteilt. Ich glaube, Gott hat gesehen, dass ich dann an dem Punkt gehorsam sein wollte. Aber es hat viel zu lang gedauert. Er hat mich rechtzeitig darauf hingewiesen.
Wie oft weist er uns darauf hin? Sei doch einfach gehorsam. Es geht nicht darum, zu regieren. Es geht nicht darum, die tollsten Wunder zu erleben. Die kriegst du alle zusätzlich, wenn du gehorsam bist.
Hör auf, diese Widersprüche in dir zu tragen.
Wie darf unser König einziehen?
Vielleicht hat die Karwoche für dich und für mich in diesem Jahr den Sinn, dass wir einfach mal unsere Palmwedel sinken lassen, unsere Erwartungen an Gott sinken lassen.
Hör gut zu. Ich sag nicht runterschrauben. Ich sag nicht, dass wir unsere Erwartungen an Gott runterschrauben sollen.
Nein, er ist ein mächtiger Gott, der uns mächtig viel versprochen hat. Wir müssen unsere Erwartungen nicht runterschrauben,
aber wir dürfen sie mal sinken lassen.
Das heißt, ich sage, dein Wille geschehe und nicht meiner. Ich weiß, du hast mir alles gegeben. Ich weiß, du wirst mich aufs Beste versorgen, mit allem, was ich brauche. Aber ich lass mal meine Wedel sinken. Es geht nicht um Hosianna, Herr, hilf doch. Es geht doch, da kommt der König. Und wie haben wir gesungen? Wir beten ihn an.
Hosianna ist auch eine Art von Anbetung.
Aber es geht nicht um Hosianna-Anbetung. Es geht um auf die Knie fallen und sagen, du bist König. Du regierst. Du darfst jetzt regieren.
Jesus sagt an einer Stelle, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Damit sagt er, wenn du nur nach deinen Wünschen lebst, du wirst das Leben verlieren. Aber wer es hingibt, wer sagt, ich bin für dich da und du wirst mich versorgen, der wird das Leben gewinnen.
Ich bin sicher, dass Jesus bald wiederkommt.
Die Bibel sagt es, dass das Ende aller Tage sein wird.
Aber ich bin mir noch mehr sicher, dass er dahin kommt, wo Menschen gehorsam sind.
Deswegen sagt er, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind. Was heißt das denn, in meinem Namen beisammen sind? Das heißt, in Einheit beisammen sind.
Da bin ich mitten unter ihnen.
Dann kommt er. Und ich sag dir eins, diese Begegnung, die wir dann erleben, da ist es vollkommen egal, ob er auf dem Esel oder auf dem Schlachtruf. Er ist wichtig. Jesus. Manchmal geht's mir so beim Lobpreis, dass mir nur eins wichtig ist, alles zu vergessen und ihn nur anzubeten, weil er alleine würdig ist, angebetet zu werden. Manchmal geht's mir aber auch so beim Lobpreis, ich suche das schöne Gefühl. Auch das gibt's ja. Wunderbar. Wir sind ja geschaffen, Herz, Seele, Leib. Und manchmal suchen wir uns das Gefühl. Das ist dasselbe, aber es geht im Lobpreis um Anbetung. Ich bete dich an. Vielleicht ist genau das dran in dieser Karwoche. Leg mal deine Palmwedel ab. Werd still. Stille Woche. Karwoche. Ich werd still. Ich ruf nicht mehr her. Ich brauche. Ich rufe mein Herr und König. Ich rufe wie Hiob. Hatten wir ja auch dieses Jahr schon in der Predigt. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und dann beugt sich Jesus nieder. Vielleicht malt er in deinem Leben nur ein paar Zeichen im Sand. Aber die bedeuten dir was. Und plötzlich verstehst du, was es bedeutet, wenn es sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber es gibt da einen Frieden, den gebe ich euch. Über alle Wünsche hinaus, über alles das, was du brauchst hinaus, gebe ich dir meine Gegenwart und meinen Frieden. Hey, wollen wir uns so einziehen lassen? Wollen wir das? Darf er kommen so in unser Leben? Ja. Er darf. Amen.